D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Leicht ist so eine Entscheidung ja nicht. Man studiert mehrere Semester ein Fach. Vielleicht spürt man schon früh, dass man nicht so richtig glücklich mit seiner Wahl ist. Aber dann irgendwann zu sagen, mir reicht's, ich lasse die Uni hinter mir, das ist gar nicht so einfach. Ein Drittel aller Studenten bricht das Studium frühzeitig ab. Und die Gründe dafür, die sind ganz unterschiedlich. Manche, die überschätzen schlicht die Anforderungen, die ein Fach an sie stellt. Andere merken, dass ihnen dieses ganze System Hochschule nicht so ganz liegt. Sie machen dann lieber eine Ausbildung. Oder es passiert auch, dass man während des Studiums einen so attraktiven Job findet, dass sich das Studium dann gar nicht mehr lohnt. Was nach dem Studienabbruch kommt, wie man ihn im Lebenslauf gut verkauft und wo mehr Beratung für Studenten notwendig ist, das fragen wir heute eine Stunde lang in Mein Studium. Und Simone Schlosser, die hat mal die wichtigsten Fakten zum Studienabbruch zusammengestellt.
Jeder Dritte bricht sein Studium ab. Das klingt erstmal nach viel. Tatsächlich hat sich diese Quote in den vergangenen 15 Jahren aber kaum verändert. Die meisten Studierenden ziehen ihr Studium durch. Auch wenn fast jeder schon mal dran gedacht hat, einfach abzubrechen.
Ich habe schon manchmal überlegt, abzubrechen, vor allem so zum Anfang hin. Einfach weil ich generell dachte, ja, ist BWL jetzt das Richtige für mich? Generell gibt es ja auch immer so Vorurteile gegenüber BWLern. Und immer, wenn man auf Partys sagt, ja, ich studiere BWL, dann wird man blöd angeguckt. Deshalb habe ich halt auch überlegt. Aber ich hätte das dann auch nicht gemacht, weil ich mich auch nicht getraut hätte.
Wie die 25-jährige Isabel denken viele. Gerade Studierende, die erst nach einigen Semestern merken, dass der gewählte Studiengang eigentlich nichts für sie ist, möchten dann nicht mit leeren Händen dastehen. Mit der Umstellung auf Bachelor und Master hat sich das verbessert, weiß Ulrich Häuplein vom Hochschulinformationssystem HIS. Das führt regelmäßig Studien zum Studienabbruch durch.
Während in den alten Diplom- und Magisterstudiengängen der Studienabbruch in der Regel nach der Zwischenprüfung so im 5., 6. Semester stattfand, hat sich das im Bachelorstudium deutlich nach vorne, also findet deutlich früher statt, nämlich zwischen den 2. und 3. Semester so. Das Bachelorstudium ist so ausgerichtet, dass in der Tat sich schneller die Frage danach stellt, will ich dieses Studium jetzt wirklich zu Ende bringen oder schaffe ich das?
Dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen den einzelnen Fächergruppen. In den Studienfächern mit Staatsexamen wie Medizin oder Lehramt bricht traditionell nur jeder 10. Studierende sein Studium ab. Deutlich höher ist die Abbruchquote mit 30% in den Ingenieur- und Geisteswissenschaften. Dafür gibt es einen zentralen Grund.
Ein klares Berufsbild. Wenn Sie wissen, wozu dient denn das Studium, welches Berufsfeld eröffnet sich mir denn dann und Sie eine klare Vorstellung haben. In zwei Bereichen ist das ganz evident. Da haben das sehr viele junge Leute. Das ist die Medizin und das ist das Lehramt. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass selbst in einem so weit verbreiteten Studium wie Ingenieurwissenschaften das Bild des Berufes, der sich dann eröffnet, vielen Studierenden nicht klar ist. Und das führt ganz schnell zu motivationalen Problemen.
Neben Motivationsproblemen spielen Leistungsaspekte eine große Rolle. Immer mehr Studierende brechen ihr Studium ab, weil sie sich den Anforderungen nicht gewachsen fühlen. Häufig gibt eine Klausur den Ausschlag. Das war auch bei Mario der Fall.
Ich habe erstmal an der Uni angefangen zu studieren und dann habe ich da relativ schnell gemerkt, dass mir das zu theoretisch ist und bin dann an die FH gewechselt. Da habe ich schon eigentlich gemerkt, so, da bin ich irgendwie besser aufgehoben, trotz alledem. Ich hatte nie das Tempo, was die anderen Leute hatten. Ich wäre wahrscheinlich auch durchgekommen, aber ich habe einen dritten Versuch in Mathe gehabt. Dieser Druck war relativ hoch für mich. Ja, und dann war so der Punkt, wo ich entschieden habe, irgendwas muss jetzt geändert werden.
Der 27-Jährige hat daraufhin sein Maschinenbaustudium abgebrochen und eine Ausbildung begonnen. Für ihn war das die richtige Entscheidung. Viele andere würden aber gerne weiter studieren. Mit der entsprechenden Hilfestellung seitens der Hochschulen würden die meisten davon ihr Studium auch schaffen, sagt Ulrich Häuplein.
Aus meiner Sicht wäre das ideal, wenn man den Studierenden zu Beginn Testmöglichkeiten gewährt. Nicht nur Möglichkeiten, ich würde sogar von Notwendigkeiten sprechen. Es müsste obligatorisch sein, dass sie ihre Fähigkeiten in diesen Grundlagenfächern testen, dass festgestellt wird, wo haben sie Defizite, dass die Hochschule mit den Studierenden gemeinsam ihnen die Wege aufzeigt, wie sie günstig diese Defizite dann aufholen können.
Denn auf Dauer kann die Zahl der Studienabbrecher zum Problem werden. Das gilt insbesondere für Studiengänge aus dem Bereich der sogenannten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Zu viele Absolventen gibt es hier schon lange nicht mehr.
Heutzutage spricht man eher davon, und zwar mit vollem Recht, dass wir ein eine ungedeckte Nachfrage gerade in diesem Bereich der MINT-Studienfächern an Absolventen haben. Für die Wirtschaft ist jeder Studienabbrecher im Bereich der MINT-Fächer ein Studienabbrecher zu viel.
Die meisten Studienabbrecher stehen aber ganz gut da. Nur ein kleiner Teil von ihnen befindet sich in Übergangsmaßnahmen wie Praktika oder Umschulungen. Die meisten verfolgen ein klares Ziel.
Es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist, sie beginnen eine Berufsausbildung. Und der zweite Weg ist, es gelingt ihnen, unmittelbar in eine Berufstätigkeit zu kommen. Der Anteil der Arbeitslosen liegt ungefähr bei 15%, ein halbes Jahr nach Exmatrikulation. Das ist nicht sehr weit entfernt von den Werten der Absolventen.
Die Studierenden wundert das. Schließlich gilt das Studium nach wie vor als wichtigstes Qualifikationsmerkmal bei der Berufswahl, findet der Germanistikstudent Max.
Ich weiß nicht, ob es so weit gehen würde, zu sagen, es ist das absolute Stigma unserer Gesellschaft. Dennoch ist es einfach ein nicht von der Hand zu weisender gesellschaftlicher Druck. Es ist im Endeffekt ja egal, was du studierst. Du zeigst ja damit, ich habe es vollbracht, ein Studium abzuschließen. So.
Ganz so streng würde Ulrich Häuplein vom HIS das nicht beurteilen. Entscheidend sei einfach, dass man sein Studium nicht unüberlegt abbricht.
Die Beschäftigungs- und Berufssituation der Studienabbrecher ist nicht ungünstig. Es hängt aber damit zusammen, dass der Studienabbruch selten abrupt erfolgt, quasi von einem Tag auf den anderen, sondern immer in einem Laufe eines längeren Prozesses stattfindet, wo es von vornherein dazugehört, sich Alternativen, beruflicher oder Ausbildungsalternativen, zu erkämpfen.
Aber wer sich an der Uni wohlfühlt, der sollte da auch bleiben. Die Lehramtsstudentin Hanna kann sich an keine Situation erinnern, in der sie ihr Studium abbrechen wollte.
Was, glaube ich, aber daran liegt, dass mir das Studieren einfach total viel Spaß macht. Ich besuche auch, seit ich scheinfrei bin, eigentlich immer weiter noch Veranstaltungen. Also ich kenne viele Leute, die sehr lange studieren, aber mir fällt jetzt niemand ein, der aufgehört hat. Tatsächlich. Ich glaube auch, weil das Studentensein an sich so eine schöne Lebensform ist.
Das stimmt allerdings. Ich glaube, so viel Freiheit hat man nachher nie wieder. Simone Schlosser war das mit den Fakten zum Studienabbruch. Jeder Dritte bricht sein Studium frühzeitig ab, das haben wir gehört. Die Zahl, die variiert aber auch, je nach Fach. Besonders hoch ist die Quote in den Ingenieurwissenschaften und da vor allem an Universitäten. Da ist es nämlich so, dass jeder Zweite sein Studium nicht zu Ende macht. Und das liegt daran, weil einfach die Anforderungen in Fächern wie Maschinenbau oder Elektrotechnik sehr hoch sind. Mario Jonen, der gehört zu den Studenten, die sich entschieden haben, ihr Maschinenbaustudium abzubrechen. Er hat 10 Semester durchgehalten und vor 2 Jahren hat er dann das Studium beendet und er macht jetzt eine Lehre und zwar zum Metallbauer. Und er sagt, das ist eine Entscheidung, die hat er bislang überhaupt noch nicht bereut. Simone Schlosser, die hat Mario Jonen in seinem Betrieb getroffen.
Der ist komplett aus Edelstahl und der hat eine Holzplatte oben drauf.
Mario ist in seinem Element. Mit seinen schweren Arbeitsschuhen, der dunklen Schürze und der großen Schutzbrille, die er sich nur für das Gespräch ausgezogen hat, sieht er schon lange nicht mehr aus wie ein Student. 2 Stahltische soll er heute fertig bauen.
Das sieht nicht nach viel aus, aber es sind viele einzelne Griffe, die man vielleicht als Laie dann nicht so versteht oder nicht sieht. Zusätzlich haben wir einen Praktikanten da und den leite ich quasi auch mit ein. Ich glaube, er hat gerade das Sägeblatt kaputt gemacht.
Dann ist vielleicht heute mal ein bisschen früher Feierabend.
Ja.
Kleine Pannen gehören halt dazu. Das hat Mario in den letzten 2 Jahren gelernt. Auch Kratzer und Schrammen sind nichts Ungewöhnliches. Aber die nimmt er gerne in Kauf. Schließlich hat er sich bewusst für die Ausbildung zum Metallbauer entschieden. Das Maschinenbaustudium war eigentlich nie sein Ding.
Letztendlich, ich habe es halt versucht und habe halt auch gedacht, so, ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie so schnell aufgibt. Und war aber an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe einen 3. Versuch in Mathe gehabt und dieser Druck war relativ hoch für mich und ich habe irgendwie auch gemerkt, so vielleicht ist es auch gar nicht mehr so am Ende des Studiums das, was ich jetzt gerade so machen möchte. Oder auch gerade der Punkt in meinem Leben, dass ich erstmal was irgendwie in den Händen halten möchte und das ist halt die Ausbildung.
Mit seinem Betrieb hat Mario großes Glück gehabt. Der 27-Jährige ist einer von 2 Auszubildenden. Außerdem gibt es neben seinem Chef noch 2 weitere Beschäftigte. Auch ein Architekt sitzt mit im Büro. Mario hat sich von Beginn an total wohlgefühlt hier. Das liegt vor allem daran, dass sein Chef ihm vertraut und Wert darauf legt, dass Mario selbstständig arbeitet.
Letztendlich habe ich ja vorher auch studiert mal und da musste ich ja das Eigenständige sowieso lernen und das kann ich jetzt hier auch ganz gut anbringen. Also dementsprechend bin ich wahrscheinlich schon sehr viel weiter als ein normaler Auszubildender und kann halt ganz anders eingesetzt werden.
Hinzu kommt, dass der Betrieb auch internationale Kunden hat. Im vergangenen Jahr war Mario auf Montagereisen in London, Paris und New York. Insgesamt dauert die Ausbildung 3 Jahre. Davon ist er jeweils 3 Wochen im Betrieb und dann geht es für 1 Woche in die Schule. Dadurch, dass Mario nicht mehr schulpflichtig ist, muss er nicht unbedingt hingehen. Aber ihm ist es wichtig, diese Erfahrung mitzunehmen.
Gerade weil ich im technischen Bereich vorher studiert habe, sind natürlich, ist der Großteil für mich, sind das alles Informationen, die ich schon kenne und also irgendwelche technischen Verfahren, Rechnungsweisen. Aber was man da halt lernt, ist auf jeden Fall, dass man nicht nur theoretisch denken sollte und dass es auch irgendwie Faustformeln gibt, mit denen man arbeiten kann.
Aufgrund seines Alters hat Mario unter seinen Mitschülern eine besondere Stellung.
Ich glaube, dass bei mir einfach es klarer ist, in welche Richtung ich will und somit will ich gesteuerter ans Ziel kommen. Und das haben die Leute noch nicht. Also meine Mitschüler, die sind halt ja noch einfach alle Kinder irgendwo. Also am Anfang war es schon so, ne, wurde dann auch immer überlegt oder gefragt, ja, wie alt bist du nochmal? Boah, bist aber alt. Und dann irgendwie das erste Mal zu hören, meine Güte, du bist alt, irgendwie ein ganz komisches Gefühl, aber letztendlich komme ich gut mit denen zurecht.
In manchen Situationen tritt der 27-Jährige schon mal als Vermittler zwischen Lehrern und seinen Mitschülern auf. Abgesehen davon ist er der gleiche Schüler wie früher.
Früher hat man sich gesagt, wenn man nochmal in die Schule gehen würde, würde man alles anders machen. Aber es stimmt nicht. Also ich glaube irgendwie, man bleibt immer so, wie man ist und man kann vielleicht noch ein paar neue Methoden anbringen, die man gelernt hat. Aber letztendlich bin ich immer noch irgendwie der gleiche Schüler, den ich früher war, nur mit einem anderen Wissensstand und ja, mit anderen Erfahrungen schon, die ich habe.
Egal ob im Betrieb oder in der Schule, eine Arbeitswoche kann ganz schön lang sein. Aber das hat nicht nur Nachteile.
Man lernt halt das Wochenende wieder zu schätzen, ne? Man kommt freitags nach Hause. Und dann weiß man, okay, du bist fertig, du hast nicht irgendwie mehr im Hinterkopf, wie das bei der Uni ist, du musst jetzt lernen, sondern es ist Wochenende und du hast es frei zur Verfügung und das ist natürlich schön, also das weiß man zu schätzen.
Die meisten seiner Freunde haben Marios Entscheidung, sein Studium abzubrechen, damals unterstützt, wobei sich einige seiner ehemaligen Kommilitonen erst an diesen neuen Rhythmus gewöhnen mussten.
In dem Zeitraum, wo ich jetzt gewechselt habe, war auch ein großer Umbruch hier in Aachen. Also viele Freunde und viele Studienkollegen haben auch mit mir sogar auch gewechselt, aber an andere Unis oder sind fertig gewesen und sind weggezogen. Aber so die Leute, die man noch drumherum hat, klar, wenn die noch irgendwie weiter studieren oder dann... Am Anfang kamen dann immer noch mal so Mittagsanrufe, ja, ich bin gerade aufgestanden, soll man nicht frühstücken? Und dann sagst du, ja, nee, ich bin gerade auf der Arbeit, ich kann leider nicht.
Mario ist mit Freude bei der Arbeit und deshalb fällt es ihm auch nicht schwer, abends schon mal auf ein Bier zu verzichten und dafür früh ins Bett zu gehen.
Das war für mich auf jeden Fall genau das Richtige, dass ich gemerkt habe, ich muss was Handwerkliches machen und ob das irgendwie so jetzt dieser Punkt ist, dass ich hier bleibe in dem handwerklichen Bereich oder ob ich darauf irgendwie aufbaue, das sind natürlich alles Möglichkeiten, die ich nachher noch habe. Also ich habe die Ausbildung und den Meister schneller fertig, als wenn ich mein Studium beendet hätte.
Letztlich stehen ihm damit ähnlich viele Möglichkeiten offen wie mit einem abgeschlossenen Studium.
In mein Studium widmen wir uns heute dem Studienabbruch. Jede Woche geht es aber auch um ein anderes Thema aus der Hochschullandschaft. Und diese Woche, da beschäftigen wir uns mal mit dem Service Learning. Beim Service Learning, da gehen Studenten raus aus der Hochschule und wenden ihr Wissen in der Praxis an und sie übernehmen dann gemeinnützige Aufgaben. Die Studenten helfen zum Beispiel alten Menschen, den Computer zu bedienen. Sie führen Projekte an Schulen durch oder engagieren sich für den Umweltschutz. Und in den USA, da ist das Konzept schon total lange bekannt. Die deutschen Hochschulen aber, die ziehen jetzt allmählich erst nach. Was genau die Hochschulen machen, wie viele schon Service Learning Angebote im Programm haben und welche Hochschulen da überhaupt aktiv sind, das wollte ein Forscherteam der Universität Halle wissen. Da wurde jetzt die erste bundesweite Befragung zum Service Learning durchgeführt. Und eine der Beteiligten ist Christiane Roth. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Service Learning an der Universität Halle. Und mit ihr habe ich schon vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, was denn eigentlich genau alles zum Service Learning gehört.
Service Learning an sich ist erstmal ein Lehrkonzept. Das kann man in der Schule anwenden, im Studium, also eigentlich immer dann, wenn es ums Lernen geht. Und das Besondere ist dann aber, dass es außerhalb auch des eigentlichen Lernortes stattfindet. Also das heißt, die Schüler oder die Studenten sind in ihrem Seminar, in ihrer Vorlesung im Unterricht und gehen dann aber raus, auch aus der Schule oder der Hochschule und haben dort eine praktische Aufgabe. Die kann begleitend sein, also irgendwie mitzumachen, was zu unterstützen. Die kann aber auch sein, selbst eine Aufgabe zu haben und die selbstständig zu erfüllen. Dazu kommt dann noch Reflexion als drittes Element. Das findet tendenziell in der Lehrveranstaltung oder im Unterricht dann wieder statt. Und da wird eben bewusst gemacht, also die Schüler oder die Studenten werden gefragt, was macht ihr da eigentlich oder wie macht ihr das und warum? Und es wird hinterfragt. Das hat eben die Funktion, diese Reflexion, die Erfahrungen, die in der Praxis gemacht werden, mit dem zu verknüpfen, was einfach an Wissen schon da ist. Von daher lässt es sich jetzt eigentlich relativ schlecht beantworten, was genau zu Service Learning gehört oder nicht.
Aber vielleicht können Sie mal so ein Beispiel einfach sagen, also was Studenten zum Beispiel machen.
Genau, also wir haben zum Beispiel in Halle gibt es beim Migrationsrecht ein Seminar, da gehen Studierende raus in eine Beratungsstelle für Migranten und helfen dann Recherchen zu machen zu der konkreten Fragestellung, die jetzt für die eine Person anliegt. Also die ist in einem Land X geboren, hat den Aufenthaltsstatus Y und möchte zum Beispiel heiraten, jemanden aus einer anderen Nation. Und das kann dann rechtlich ziemlich schnell, ziemlich kompliziert werden. Und dann gucken die Studenten sich eben die Rechtslage an und geben diese Informationen dann den Mitarbeitern der Beratungsstelle weiter, damit die daraufhin wiederum Entscheidungen treffen können, wo jetzt welche Anträge gestellt werden müssen oder was da jetzt einfach die Situation und Lage für die betroffene Person ist. Aber was ganz anderes könnte auch sein, was es an einer anderen Hochschule schon mal gab, dass Studierende in Schulen gehen und dort Streitschlichter ausbilden. Also das sind Studierende der Erziehungswissenschaften, die gehen dann in die Schule, vielleicht eine Schule, die auch irgendwie in einem Brennpunkt ist oder wo Schwierigkeiten insgesamt in der Schule vorhanden sind und ein hohes Aggressionspotenzial und wenden dann eben ihre erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse an, um mit Schülern zu arbeiten und da konfliktvermeidend tätig zu werden und den Schülern selbst Möglichkeiten an die Hand zu geben, Aggressionen erst gar nicht auflodern zu lassen.
Das heißt, man bringt so einen Teil aus der Hochschule in die Gesellschaft, sage ich mal, und profitiert dann wieder auf der anderen Seite, weil man praktisch was angewandt hat. Ist es denn so, dass man das immer an einen Studiengang andockt oder gibt es diese Angebote auch separat? Also zum Beispiel, dass man einen Kurs besucht extra, um ein solches Projekt zu machen?
Genau, also beide Varianten existieren in Deutschland. Sowohl, dass es ganz konkret in Studiengänge eingebunden ist, also da sind tatsächlich Erziehungswissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften eher führend, solche Angebote schon in ihren Studiengängen drin zu haben. Aber es gibt auch an vielen Hochschulen, dass es dann eher in diesem Bereich fächerübergreifende Angebote, Schlüsselqualifikation, Studiengenerale, also da gibt es ganz verschiedene Namen, reinfällt. Und da ist es dann häufig so, dass den Studierenden ganz verschiedene Aufgaben zur Auswahl gestellt werden. Sie können dann eben wählen, was sie konkret machen wollen. Und in den begleitenden Lehrveranstaltungen dazu gibt es dann eher Reflexionen über Kompetenzen, über Teamarbeit, über Zivilgesellschaft. Und damit ist dann gemeint, eben welche Bedeutung haben Organisationen, die eben nicht marktlich orientiert sind, sondern Vereine und Stiftungen, die irgendwie kulturell oder in der Bildung oder mit sozialen Aufgaben in der Gesellschaft aktiv sind, aber das eben nicht auf einer marktlichen Basis machen.
Sie haben ja jetzt eine bundesweite Studie dazu gemacht zum Service Learning an Hochschulen. Können Sie denn dazu was sagen, wie verbreitet das ist? Also wie viele Hochschulen das schon machen? Sind das eher einzelne bislang oder kann man schon sagen, dass es inzwischen schon an vielen Hochschulen angekommen ist?
Genau, also insgesamt ist es im Kommen, würde ich sagen. Service Learning ist an Hochschulen in Deutschland erst seit 2001 ungefähr bekannt. Und seit 2007 sieht man, dass es deutlich zunimmt. Und wir haben online alle Hochschulen in Deutschland angeschrieben. 50% haben geantwortet, das waren dann knapp 200 Hochschulen. Und insgesamt haben eben 15% der Hochschulen gesagt, das waren dann 56, dass sie Service Learning anbieten. Das war vor knapp 2 Jahren. Und wir sehen aber, dass es zunimmt, dass Hochschulen, die wir zum Beispiel aus der Befragung nicht kennen, sich jetzt auch an das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung wenden und da Interesse haben, mitzumachen oder gar Mitglied zu werden. Oder dass es immer mehr Umsetzung gibt, dass Lehrpreise vergeben werden für Service Learning, auch von Hochschulen, die wir bisher noch nicht kannten oder bewusst wahrgenommen haben. Also 15% ist jetzt noch nicht so die ganz große Zahl. Aber es gibt eine wirklich steigende Aufmerksamkeit dafür. Auch die Hochschulrektorenkonferenz hat sich jetzt vor kurzem das erste Mal interessiert und offen gegenüber dem Thema geäußert.
Warum ist es denn genau wichtig? Warum machen die Hochschulen das? Was wollen sie damit erreichen?
Oh, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Also eigentlich muss man auch sagen, es ist nicht so, dass eine Hochschule sich hinsetzt oder eine Hochschulleitung und sagt, wir wollen Service Learning machen, wir fangen was an, sondern eigentlich kommt es immer durch Einzelpersonen in die Hochschule. Also dass ein Professor, ein Lehrstuhlinhaber oder Inhaberin oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sagt, ich interessiere mich dafür, ich mache das, dann irgendwann erreicht die Hochschulleitung die Information, dass es das gibt und dann kann es zur Profilbildung zum Beispiel eingesetzt werden. Also dass die Hochschule von sich sagt, sie möchte zivilgesellschaftliche Verantwortung übernehmen, das zum Beispiel auch im Leitbild verankert hat oder dann verankert und deswegen für Service Learning eine Offenheit hat. Oder dass eine Hochschule ein besseres Ansehen in der Region haben möchte oder sich besser vernetzen möchte, also mit Organisationen außerhalb der Hochschule aktiv zusammenarbeiten möchte. Natürlich gibt es häufig positive Presse für Service Learning, auch das ist nicht zu verachten. Und wenn man jetzt aber auch auf die Ebene der Lehre oder der Studierenden geht, dann ist die Kompetenzentwicklung der Studierenden da ein ganz großer Motivator. Also entweder, dass die persönlichen Kompetenzen, also zum Beispiel Kommunikationskompetenz, Teamkompetenz etc., dass das angeregt werden soll durch Service Learning oder die Berufsqualifizierung, also dass Studierende Projekte machen, die ganz nah an dem sind, was sie vielleicht später mal beruflich machen und da im Rahmen des Studiums schon die Möglichkeit haben, erste Erfahrungen zu sammeln.
Kann man denn auch was dazu sagen, welche Hochschulen da besonders stark sind? Sind das zum Beispiel pädagogische Hochschulen, weil das da sehr gut sich mit den Studiengängen vereinen lässt? Oder ist das doch sehr divers, das Bild im Moment noch, wer es macht und wer nicht?
Also eigentlich ist es wirklich sehr divers. Wir haben jetzt bei der Online-Befragung herausgefunden, dass es schon einen leichten Überhang der Universitäten gibt gegenüber den Fachhochschulen. Wobei man aber auch sagen muss, Fachhochschulen haben ganz viele projektbasierte oder praxisbasierte Angebote, die sie dann aber tendenziell nicht Service Learning nennen. Also Service Learning vereint ganz viele Dinge, die in Teilen schon vorhanden sind in der Lehre. Auffällig ist aber, dass die staatlichen Hochschulen bisher deutlich mehr in dem Feld schon aktiv sind als die privaten Hochschulen. Ansonsten würde ich es eher auf die Disziplinen beziehen, was ich vorhin meinte, also Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften, dass die da schon eher tätig sind als zum Beispiel Naturwissenschaften.
Das sagt Christiane Roth, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Service Learning an der Universität Halle. Sie war an der ersten bundesweiten Studie beteiligt, die Service Learning an Hochschulen zum Thema hatte. Und sie sagt, das Thema gewinnt an Bedeutung. Viele Hochschulen denken sich entsprechende Konzepte aus. Oft geht es allerdings auf die Initiative von einzelnen Mitarbeitern zurück, die sich dann engagieren und denen das Thema wichtig ist. Doch sie meint, dass das Lehrkonzept für mehr Fachbereiche in Zukunft attraktiv wird.
I'm not afraid to die.
Ihr hört die Sendung Mein Studium und heute widmen wir uns dem Studienabbruch. Denn jeder Dritte bricht das Studium frühzeitig ab. Und es gibt immer wieder Experten, die sagen, eigentlich muss das ja nicht sein. Denn wenn die Hochschulen einfach früher aktiv werden würden und es von vornherein mehr Beratung geben würden, dann könnten viele Studenten besser einschätzen, was sie im Studium erwartet und dann würden sie auch seltener abbrechen. Das Problem ist nur, an den Hochschulen gibt es kaum Stellen, die diese Aufgabe übernehmen und es gibt erst recht kein Frühwarnsystem, also Mechanismen, damit Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter erkennen, welche Studenten mit dem Gedanken spielen, das Studium frühzeitig zu beenden, damit man da dann gegensteuern könnte. In Hessen gab es deshalb ein Pilotprojekt, in dem wurde diskutiert, wie man mit dem Thema Studienabbruch besser umgehen kann. Ins Boot geholt wurden da nicht nur die Hochschulen, sondern auch die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die Hochschulteams der Agentur für Arbeit, denn die beraten ja die Studenten, die die Uni verlassen, wie es dann weitergehen könnte. Moderiert hat den Prozess Professor Carsten Becker. Er ist wissenschaftlicher Leiter bei der Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung in Berlin. Und meine Kollegin Ingrid Zimmer hat diese Woche hier in der Radio Wissen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was das denn genau für ein Projekt war, was da in Hessen durchgeführt wurde.
Ja, das war ein Projekt, das wir vor ungefähr einem halben Jahr in Hessen abgeschlossen haben mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums. Und bei diesem Projekt ging es darum, die Hochschulen, also insbesondere die Studienberatungen, aber auch die Hochschulteams der Arbeitsagenturen mit den Kammern, das heißt den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern zusammenzubringen, damit sie zielgruppenspezifisch für Studienabbrecher ein Beratungs- und Vermittlungsangebot gemeinsam formulieren, weil es sich auch gezeigt hat, dass im Grunde genommen alle drei Akteursgruppen, also die Hochschulen, die Hochschulteams und die Kammern letztendlich zusammenarbeiten müssen, weil es geht ja um die Integration in die Unternehmen, in Arbeit oder aber auch in adäquate Weiterbildungen, sei es jetzt eine duale Ausbildung oder einen dualen Studiengang.
Wie funktioniert das denn genau in der Praxis? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, in unseren Gesprächen mit diesen Akteuren haben wir festgestellt, dass schon mal die Kammern Probleme hatten, Zugang zu finden zu den Hochschulen. Und bei den Hochschulen, insbesondere den Studienberatungen, sei es jetzt generell auf Hochschulebene oder in den Fachbereichen, muss man natürlich auch sehen, dass sehr viele Anforderungen und Aufgaben an die Hochschulen herangetragen werden und es natürlich immer auch eine Frage ist der verfügbaren Ressourcen. Und natürlich sind die Studienberatungen sehr darauf konzentriert, den Studienerfolg zu steigern, wo sie natürlich auch was zur Senkung der Abbrecherzahlen beitragen. Aber es fehlt dann häufig an Ressourcen und auch an einem Frühwarnsystem, um potenzielle Studienabbrecher frühzeitig identifizieren zu können.
Aber wenn es so an der Kommunikation untereinander hakt, wie haben Sie denn dann alle Akteure an einen Tisch bekommen?
Naja, also in diesem Fall ist es häufig ratsam, wenn ein neutraler Dritter, der sozusagen nicht zu diesen Akteursgruppen gehört, aber mit der Politik im Hintergrund dann die Kontakte aufnimmt, zu einem ersten runden Tisch einlädt, wo man erstmal bespricht, wer hat welche Angebote, wie könnten die Angebote der einzelnen Gruppen zu einem Gesamtangebot für die Studienabbrecher zusammengefügt werden. Wir versuchen natürlich, die Leute zu kontaktieren, zu überzeugen, an einen Tisch zu bringen und das ist uns eigentlich auch sehr gut gelungen. Wir sind da sehr zufrieden.
Wie sind denn die Studienabbrecher damit klargekommen in diesem Projekt?
Also es ging ja in erster Linie mal darum, vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass sehr viele Studierende ihr Studium dann abbrechen, diese Akteure zusammenzubringen, damit sie erstmal ein Beratungs- und Vermittlungsangebot für Studienabbrecher formulieren.
Kann man das nicht, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche, aber kann man das nicht sowieso bei der Studienberatung machen?
Ja, die Studienberatung hat nicht alle Informationen, wenn es zum Beispiel um eine duale Ausbildung geht oder auch die Anrechnung von bis dahin erworbenen Studienleistungen auf eine duale Ausbildung. Das ist ja im Zuständigkeitsbereich der Kammern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch die Studienberatungen froh sind, wenn sie auch Informationen und auch Beratungshilfe von den Kammern bekommen. Also insofern bleibt Ihre Frage, warum kamen Sie nicht vorher von alleine zusammen? Warum bedurfte es da externer Hilfe? Aber ich denke, dass alle Gruppen zusammen eben Studienabbrecher beraten sollten.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es hat gut funktioniert in Ihrem Pilotprojekt. Wer hat denn dann welche Aufgabe, wenn Studienabbrecher in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen? Wer macht da was?
Na, also es fängt an, dass natürlich die Hochschulen am nächsten dran sind an der Zielgruppe der Studienabbrecher. Das heißt also, die Früherkennung und die Erstberatung sollte auch dort an der Hochschule bei den Studienberatungen liegen. Wichtig ist, dass dann über die Hochschulteams, die ja in den Arbeitsmarkt vermitteln, oder über die Partnerkammern, die dann in, wie gesagt, duale Ausbildung oder duale Studiengänge vermitteln können und da beraten können, dass da der Staffelstab weitergegeben wird, dass also da eine durchgängige Beratungskette formuliert wird.
Und wenn Studenten zu Ihnen kommen, die jetzt oder zu dieser Beratung kommen und sagen, ich habe jetzt 4 Semester Jura studiert und ich habe das Gefühl, nichts passt zu mir und ich würde jetzt doch viel lieber an der Werkbank stehen und Tischler werden. Was sagen Sie denn denen und wie gehen die weiter, um wieder in Lohn und Brot zu kommen oder um eine Ausbildung dann zu machen?
Na, die würden sich ja in diesen Fällen an die Handwerkskammer richten.
Geht das dann über die Uni, an der Sie studieren?
Wenn die Beratungskette funktioniert, würde natürlich die Studienberatung eine Erstberatung machen und würde dann sagen, okay, ich gebe Ihnen den Ansprechpartner bei der Handwerkskammer. Und da würde man dann idealtypisch seine Belange vortragen und da würde einem dann auch so bestimmte Vorschläge gemacht. Wir haben gesehen, dass gerade die Handwerkskammer, wo Sie die ansprechen, ein sehr, sehr großes Interesse haben an der Bewerbergruppe Studienabbrecher, weil sie natürlich bei ihren Meisterbetrieben auch ein Nachfolgeproblem haben. Und da sind natürlich Studienabbrecher eine willkommene Zielgruppe, weil man davon ausgehen kann, dass sie natürlich in ihrer Studienzeit auch ganz wesentliche fachliche, personale oder soziale Kompetenzen entwickelt haben, die sie dann auch befähigen, in die Geschäftsführung oder in die Nachfolge eines Handwerksbetriebes einzusteigen.
So, wenn die Unis das jetzt gut finden, ihr Projekt, und wenn die Handwerkskammern das gut finden, woran hakt es dann, das deutschlandweit umzusetzen an den Unis?
Es hat sicherlich mit Ressourcen was zu tun, aber auch mit der Frage, wie kommen die Akteure zusammen? Wie können sie ihre jeweiligen Angebote so aufeinander beziehen, dass da was Ganzes bei rauskommt? Und Sie haben die Frage am Anfang ja auch schon gestellt. Es bedarf manchmal eben des Anstoßes von außen. So war auch unsere Erfahrung und es wurde auch willkommen angenommen, dass jemand da ist, ein externer Moderator, der quasi ein bisschen die Dinge, die zu tun sind, vorstrukturiert, der auch auf einzelne Belange der Akteure, was ihnen wichtig ist, eingehen kann und der diesen runden Tisch, der dann meistens auf der lokalen Ebene stattfindet, eben zum Laufen bringt, sage ich mal.
Das sagt Professor Carsten Becker. Er ist wissenschaftlicher Leiter bei der Gesellschaft für Innovation, Forschung und Beratung in Berlin. Er hat ein Pilotprojekt in Hessen durchgeführt, in dem ging es um die Frage, wie Studienabbrecher besser beraten werden können. Daran teilgenommen haben Vertreter der Hochschulen, der Kammern und der Agentur für Arbeit. Und es ging darum, die Stellen besser miteinander zu vernetzen, damit Studenten, die mit dem Gedanken spielen, ihr Studium ohne Abschluss zu beenden, besser beraten werden. Anke Engelke hat's getan, Stefan Raab auch und auch Günther Jauch. Sie haben alle ihr Studium frühzeitig abgebrochen und ich würde mal sagen, aus ihnen ist trotzdem was geworden. Doch nicht immer gelingt der Jobeinstieg nach einem Studienabbruch reibungslos. Man muss sich als Studienabbrecher auch gut überlegen, wie man den fehlenden Abschluss gut verkauft. Also dann zum Beispiel in der Bewerbung oder später im Lebenslauf. Simone Schlosser, die hat sich mal informiert, wie der Berufseinstieg trotz Studienabbruch oder mit Studienabbruch gut gelingt.
Also der entscheidende Moment war halt, als ich zum zweiten Mal die Zwischenprüfung halt abgesagt habe wieder. Und da wusste ich halt, weil ich eher eigentlich von mir gewohnt bin, dass ich wirklich alles durchziehe, was ich mir vornehme. Da dachte ich so, das ist krass, das ist ja eigentlich noch nie passiert, dass du irgendwas zweimal absagst. Da habe ich dann halt einfach beschlossen, vielleicht nicht.
Das war es dann mit dem Germanistikstudium. Eigentlich war das sowieso eine Verlegenheitsentscheidung gewesen. Schreiben hatte Jonas schon immer interessiert. Aber damals nach dem Abitur hatte er keine Ahnung, was er mal machen wollen würde. Daran hat sich auch bis heute nur wenig geändert. Nach dem abgebrochenen Studium hat Jonas erstmal bei einem Campingartikelhersteller gearbeitet. Zwischendurch sogar als Abteilungsleiter. Das hat zumindest Geld eingebracht. Damit konnte er seine beiden großen Leidenschaften finanzieren. Jonas schreibt Gedichte und spielt in einer Band, für die er auch die Songs schreibt. Eine berufliche Perspektive hat er darin aber nie gesehen.
Ich bin halt ein sehr realistischer Mensch und das habe ich von Anfang an gewusst, dass man damit zumindest, wenn man so macht wie ich, kein Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich halt auch immer gesagt, ich will die Arbeit daneben haben, damit ich da mir erstens keine Illusionen mache und zweitens auch keine brauche.
Irgendeinen Job würde Jonas deshalb aber noch lange nicht machen. Als ihm die Campingartikel langweilig wurden, hat er sich in einer Weinhandlung beworben. Wein fand er irgendwie schon immer interessant. Außerdem war klar, dass sein abgebrochenes Studium dort kein großes Problem sein würde. Ein Lebenslauf musste er natürlich trotzdem abgeben.
Ich habe einfach Germanistikstudium da stehen. Ich habe das sehr chronologisch alles aufgeschrieben und habe dann quasi Abitur, Zivildienst, Studienbeginn und dann Studienende, habe ich es dann in meinem Lebenslauf genannt. Es war ja auch quasi das Ende, also ich habe jetzt nicht reingeschrieben Studienabbruch, sondern einfach nur von wann bis wann ich studiert habe, was ja auch der Wahrheit entspricht und danach dann halt meine erste Anstellung.
Das ist das Beste, was er machen kann, findet Berufsberaterin Annette Linsbach von der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf. Dort betreut sie unter anderem Studierende unter 25 Jahren, die sich umorientieren möchten.
Es ist immer auch eine Frage der Persönlichkeit, also wie jemand das verkauft, auch wie jemand den Abbruch verkauft. Also man schreibt ja auch nicht abgebrochen im Lebenslauf hin, sondern man schreibt halt Germanistikstudium von bis und lässt den Abschluss halt offen. Klar weiß dann jeder, der kein Zeugnis sieht, dass das Studium abgebrochen wurde, aber es ist immer eine Frage, wie man damit umgeht.
Einen kleinen Trick gibt es aber schon. Bewerbern mit abgebrochenem Studium empfiehlt sie, ihre Berufserfahrung an den Anfang des Lebenslaufs zu stellen. Dort fällt sie möglichen Arbeitgebern direkt in den Blick. Außerdem müssen die paar Semester Studium auch nicht ganz umsonst gewesen sein.
Die Frage ist, was hat er im Germanistikstudium gemacht? Wenn irgendwas dabei gewesen ist, was er noch verwerten kann, dann muss man einfach mal durchgucken, was er so für Scheine angesammelt hat. Vielleicht ist tatsächlich irgendwas, wo man wirklich auch praktisch was mit anfangen könnte. Jetzt nicht irgendwie Goethe und Schiller im Vergleich, das würde keinen interessieren. Aber wenn irgendwas ist, wo man wirklich sagen kann, da ist ein Berufsbezug da gewesen, zum Beispiel, weiß ich nicht, verständliche Formulierung im Geschäftsverkehr oder sowas gibt es ja im sprachwissenschaftlichen Bereich, dann ist das zumindest eine kleine Qualifikation, die er aus der Zeit mitnehmen kann.
Als Künstler hat man außerdem noch ganz andere Qualifikationen. In Vorstellungsgesprächen spart Jonas seine Musik aber lieber aus, weil er glaubt, dass das bei Arbeitgebern nicht so gut ankommt. Ganz im Gegenteil, sagt Tobias Tönnissen. Er arbeitet als Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf. Zu ihm kommen auch die Studienabbrecher über 25 Jahren.
Das ist vielleicht dieses Bild, was viele im Kopf haben, hier der Rock'n'Roll-Musiker, Lotterleben führen vielleicht, aber ich denke, das hat ja auch seine Stärken, die es mit sich bringt. Jemand, der Musik macht, der hat eine bestimmte Kreativität, die er mitbringt. Jemand, der Musik macht, der hat auch eine bestimmte Intelligenz, die er einfach dazu braucht, ein Instrument zu spielen und eventuell auch sogar Songs selber zu schreiben und so weiter. Warum soll man darauf nicht aufbauen?
Mittlerweile arbeitet Jonas seit einem halben Jahr als Verkäufer in der Weinhandlung. 3 Tage die Woche, das ist im Moment perfekt für ihn. Doch der 28-Jährige macht sich natürlich schon Gedanken darüber, wie es weitergehen soll.
Traumatisiert oder so bin ich jetzt nicht, aber bin mir dessen halt bewusst, so einfach, dass ich halt weiß, dass ich keine abgeschlossene Berufsausbildung habe. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie ein Fakt, der einen besonders beruhigt. Das bringt halt Unruhe, weil es halt ein bisschen ungewöhnlich ist und man nichts hat, worauf man so richtig zurückgreifen kann. Ist ja schon eine Basis irgendwie, die dann so ein bisschen fehlt.
Spätestens, wenn er mal eine Familie gründen möchte, muss er sich wohl nach einer anderen Stelle umschauen. Eigentlich könnte er sich auch vorstellen, mit dem Schreiben doch mal Geld zu verdienen. Doch wie soll er sich bei solchen Stellen gegen diejenigen durchsetzen, die ihr Studium abgeschlossen haben? Annette Linsbach sieht da kein Problem.
Es gibt durchaus Jobs, also gerade als Werbetexter, wenn er wirklich kreativ ist und ein Faible für Sprache hat. Es gibt viele Studienabbrecher, die als Werbetexter arbeiten, weil man in vielen Werbeagenturen eines braucht, um einen Job zu bekommen, nämlich einen Copy-Test, einen speziellen Kreativitätstest für die Werbung. Und Vorbildung ist gerade als Werbetexter relativ egal.
Die Berufsberaterin hat aber noch eine ganz andere Idee, wie Jonas seine beiden Leidenschaften, das Schreiben und die Musik, mit seinem Job verbinden kann.
Es gibt ja berufliche Existenzen, wo der formale Abschluss überhaupt gar nicht wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht. In den meisten Berufen überprüft überhaupt keine Stelle, wenn man ein Unternehmen gründet, ob man irgendeine formale Berechtigung dafür hat. Also da steht einem die Welt offen. Vielleicht kann er irgendwann ja seine eigene Weinhandlung aufmachen, in der auch Konzerte stattfinden.
Und das war unser Überblick über den Studienabbruch und wie man damit umgehen kann. Die Sendung gibt's auch nochmal zum Nachhören auf unserer Homepage, derradiowissen.de. Und nächste Woche, da widmen wir uns in der Serie Mein Studium wieder einem neuen Thema. Da geht's dann um die Religion. Wir treffen zum Beispiel einen Studenten, der hat in der evangelischen Studentengemeinde ein Taufseminar besucht und hat sich danach auch taufen lassen, in einer Kneipe, wohlgemerkt. Oder wir begleiten Studenten, die die Ruheräume an Hochschulen nutzen, um in Ruhe beten zu können. Das alles nächste Woche in unserer Serie Mein Studium. Für heute verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Sage Danke an die Technik, an Nasja Schwabska und an die Regie, an Anne Klauberg. Britta Mersch sagt Tschüss.